Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Du lebst wie Fett in meinem Kopf. Abgehofft, Erinnerung ist weg, doch sie bleibt immer noch. Wenn du im Traum zweimal klopfst, krieg ich wieder einmal Box. Seh dich nur mit geschlossenen Augen, also schieße ich mich noch ab.
Das also hört die Jugend von heute. Mietfrei von Shiagu. Ich kannte den lange nur vom Hörensagen und bin damit wahrscheinlich nicht der Einzige über 40. Ab 30, das zeigen Studien, wird es immer schwerer, neue Musik für sich zu entdecken. Aber warum ist das so? Ich bin Andreas Albes und über diese spannende Frage diskutiere ich heute mit Birk Grühling, dem einzigen studierten Musikjournalist unter den PM-Autoren.
Ja, danke für die Einladung. Gerade zu einem Thema, das mir wirklich am Herzen liegt. Also toll, dass wir eine Folge dazu machen.
Sag mal, gleich vorweg, eine Frage. Du hast Mietfrei als Intro für heute vorgeschlagen. Bist du jetzt ein großer Fan von Shiagu?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde, Shiagu ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch ich, trotz Musikjournalismusstudium, langsam starrsinnig werde in Sachen Musik. Als Mietfrei rauskam und auch andere Songs von ihm, ging dieser Song unfassbar schnell durch die Decke. Von ihm gibt es einige Songs, die bei Spotify die 100 Millionen Streams-Marke längst geknackt haben.
Wow.
Und gleichzeitig finde ich seine Tracks echt teilweise sehr, sehr grenzwertig. Und ich habe da mich ertappt dabei zu denken, Mann, die Jugend von heute, die hört echt komische Musik. Und bis dahin habe ich mich eigentlich immer für sehr cool und trendbewusst gehalten, eben stets am Puls der Zeit, wie man als Musikjournalist so ist.
Ja, aber zugegeben, mich überzeugt Shiagu jetzt auch nicht besonders.
Ja, das liegt daran, dass wir die 30 schon lange überschritten haben. Und damit ist unser Drang, neue Musik zu entdecken, einfach erloschen.
Naja, aber jetzt nur, weil ich einen Typen, der ständig mit Skimaske durch die Gegend läuft und meiner Meinung nach höchst mittelmäßige Musik macht, nicht so toll finde, kannst du mir doch nicht nachsagen, ich sei in der Zeit stehen geblieben.
Natürlich kann ich das. Lass uns doch mal einen Test machen. Komm, wir schauen mal bei unserem Spotify und schauen mal in die letzten Alben, die wir gehört haben. Was kommt denn bei dir so?
Okay, warte, lass mich mal an mein Handy gehen. Also pass auf, das ist bei mir. Supertramp, der legendäre Song School. Dann Saga, Humble Dance und War von Frankie Goes to Hollywood.
Das sind ja jetzt auch nicht gerade aktuelle Chartshits.
Nein, nicht richtig.
Aber bei mir ist es auch Red Bull Symphonic Orchestra, das Album von Cool Savage, wo er alte Hits im Klassik-Gewand spielt und das Feuerwasser-Album von Curse, inzwischen über 25 Jahre alt. Also es ist wirklich Oldschool-Deutschrap für Männer über 40, ohne viel Schimpfworte. Und eben seitdem ich mich auch nicht mehr täglich mit Musik beruflich beschäftige, ist mein Drang, am Puls der Zeit zu bleiben, echt völlig alarmt. Und ich bin sozusagen hängen geblieben und sage eben, dass ich Shi'agu nicht verstehe. Also natürlich kann ich irgendwie grundlegend verstehen, warum man den gut findet, aber ich finde ihn nicht mehr gut und ich höre eben die gleiche Musik wie irgendwie schon in meiner Jugend.
Okay, also damit hast du mich ertappt. Das geht mir natürlich ganz genauso. Aber fangen wir mit der Spurensuche doch mal ganz vorne an. Wie entsteht eigentlich unser Musikgeschmack?
Naja, das ist wenig überraschend. Beginnt das im ganz frühen Lebensalter und da ist der erste musikalische Einfluss die Familie. Also hier kommen wir mit verschiedenen Musikstilen in Berührung, manchmal am Rande, weil einfach im Hintergrund das Radio läuft oder eine CD oder eben ganz intensiv, weil die Eltern einen mitnehmen auf ein Konzert. Und zum Beispiel bei mir war es so, dass meine Eltern viel alten Rock gehört haben, so Cocker, Janis Joplin, so deren Konzerte in Woodstock. Andererseits waren sie auch große Klassikfans und haben mich eben zu Kinderkonzerten mitgenommen, so genau. Und dann hatte ich noch einen älteren Halbbruder, der hat so Gothic-Pop gehört, so Sisters of Mercy und sowas. Und Punk hat er mir näher gebracht, die Ärzte, Tote Hosen, sowas in diese Richtung. Und das alles prägt natürlich den musikalischen Hintergrund. Und durch das Hören natürlich, wenn man dann auch noch ganz musikalisch ist, auch durch das Musizieren, lernen wir eben so verschiedene Muster und Gesetze der Genres kennen. Welche Instrumente gibt es da, welche Themen, welche Darbietungsformen natürlich auch. Und ja, außerdem vermitteln die Eltern natürlich auch eine musikalische Wertigkeit. Also die spielen uns die Lieblingsmusik vor, nehmen uns mit oder berichten von Konzerterlebnissen und positiven Emotionen und gleichzeitig zeigen sie natürlich auch ihre Ablehnung gegen die doofe Musik von heute, der Jugend. Und so entsteht halt eine erste musikalische Prägung. Wie sah das denn bei dir aus? Was hat dich geprägt?
Also bei mir waren es natürlich vor allem die Freunde. Ich hatte einige, die in Bands gespielt haben, Hardrock vor allem. Ich war selbst mal kurz Gitarrist in einer Band, keine große Karriere. Und vor allem hat mich aber natürlich geprägt, was in der Disco, wie wir damals noch gesagt haben, lief. Das war Depeche Mode und natürlich beim ersten Kuss Fleetwood Mac.
Der erste Kuss ist total ein ganz tolles Beispiel, weil in der Jugend ganz viele tolle Dinge passieren, die wir oft mit Musik assoziieren. Und die brennen sich dann in unserem Kopf ein und im Hintergrund läuft quasi immer so ein kleiner Soundtrack. Und unser Gehirn kann eben dieses Bekannte und dieses Schöne besser verarbeiten und reagiert darauf dann mit positiven Empfindungen und dann bleibt das in unserem Kopf und wir fühlen uns immer noch gut, wenn wir die Musik hören, die bei deinem ersten Kuss lief oder so.
Okay, aber auf der anderen Seite ist Musik doch auch eine Möglichkeit zu rebellieren. Gegen die Eltern vor allem, ne? Also meine zum Beispiel hat es auf die Palme gebracht, wenn ich zu laut AC/DC gehört habe. Und einmal bin ich aus einem Weihnachtskonzert in einer Kirche gegangen, weil ich kalte Füße hatte. Ich glaube, das hat mein Vater mir bis heute nicht verziehen.
Ja, stell dir mal vor, in der Kirche hätte Billy Idol gespielt, dann wärst du doch geblieben, oder?
Ja, du hast mir da schon wieder, da wäre ich geblieben, auch bei minus 20 Grad.
Genau, und jetzt sind wir schon wieder bei dem vermeintlich schlechten Musikgeschmack der Jugend. In der Pubertät verliert ja sozusagen die Eltern an Bedeutung und die Peer Group, also alles, was um dich herum ist, wird wichtiger. Und dieser Abnabelungsprozess findet halt auch musikalisch statt. Wir wenden uns quasi von den Eltern ab und mehr zu aktueller Musik hin, die eben zum Zeitgeist von uns dann passt und irgendwie auch bewusst die Auseinandersetzung mit unseren Eltern sucht. Und das ist übrigens nichts Neues. Also wenn man, meine Eltern, Generation 68er, haben eben mit Rolling Stones oder Beatles oder so eben gegen die Schlager ihrer Eltern rebelliert.
Das heißt also, der Erfolg von Shi'agu ist dann sowas wie der Widerstand gegen uns, die Eltern.
Ja, das wäre, glaube ich, zu kurz gegriffen, das als Grund für den Erfolg anzunehmen. Aber irgendwie spricht er ja auch wichtige Themen an, die irgendwie Jugendliche bewegen. Also Liebe, Feiern, Orientierung, was soll ich in dem Leben machen? Und das passt einfach unglaublich gut. Und diese Musik ist eben auch ein wichtiger Teil der Identitätsbildung, gerade so in der Pubertät ab 12.
Ja, ab 12 geht das los. Und natürlich, das stimmt, was du sagst. Ja, bei uns war We Don't Need No Education eine Hymne. Ja, und natürlich wahnsinnig identitätsprägend für pubertierende Jugendliche.
Und wir haben auch natürlich eine ganz große Vielfalt an Genres und Subkulturen, je nach Freundeskreis, Musikgeschmack oder Wertevorstellung geben diese ganzen Genres eben auch Identifikationsmöglichkeiten. Also man kann sich Hip-Hop nahe fühlen oder Punk nahe fühlen und dann eben auch noch die politischen Werte dahinter mitnehmen. Und viele Jugendliche setzen sich darum auch ganz intensiv mit ihrer Musik auseinander und gehen auch zu Konzerten und Festivals. Auch das ist natürlich ganz wichtig.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen. Sag mal, und dieser Prozess, wann endet der?
Naja, irgendwann zwischen 25 und 30. Also jedenfalls bei den meisten. Außer den Plattenverkäufern oder so. Die machen das natürlich immer weiter.
Klar, professionell. Aber genau. Das heißt, dann erleben wir sozusagen mit 25, 30 so eine Art musikalische Erstarrung. Ich meine, ich kann das ganz gut verstehen. In den 20ern sind viele Konzerte und Festivals noch schön, aber dann wird es irgendwann auch anstrengend. Und spätestens, wenn man Kinder hat und dann setzt man andere Prioritäten.
Total. Ich habe einen Freund, der ist Fotograf und muss jedes Mal zu Rock am Ring fahren. Und der ist inzwischen über 50 und leidet jedes Mal Höllenqualen, wenn er dort zwischen den jungen Betrunkenen seine Fotos machen muss. Aber es werden einfach andere Dinge wichtiger. Die eigene Wohnung, Berufseinstieg, später dann auch die Familiengründung. Und man hat nicht mehr so Zeit, sich auf die Suche nach neuer Musik zu machen. Und die Identitätsbildung ist ja auch so ein bisschen abgeschlossen. Also kommt es dann eben zu dieser Erstarrung und wir bleiben mit unserem Musikgeschmack sozusagen stehen und wir hören dann die Alben und Songs aus unserer Jugend und verfolgen eben weniger die aktuellen Trends. Auch die Auseinandersetzung mit neuen Musikern oder so nimmt dann einfach ab und es wird halt eben so ein bisschen Nebenbei-Medium beim Sport, beim Autofahren, bei der Arbeit oder eben bei der Zeit mit Kindern.
Also man könnte das natürlich auch positiver ausdrücken. Wir wissen irgendwann, was uns gefällt und was uns gut tut. Warum sollen wir uns dann also noch auf die mühselige Suche nach neuer Musik machen? Ich meine, früher mussten wir dafür Newcomer-Shows im Radio hören, MTV schauen oder in den Plattenladen gehen. Andererseits, heutigem Spotify, jede Musikrichtung immer greifbar, das sollte uns ja theoretisch flexibler machen.
Ja, das könnte man auf den ersten Blick meinen, aber der Algorithmus macht uns da erstmal einen Strich durch die Rechnung und lässt uns quasi faul werden. Und zwar hören wir ein paar Klassiker aus unserer Jugend und der Algorithmus merkt sich diese Vorlieben und dann zeigt uns immer wieder entweder alte Songs oder neue Alben der alten Helden. Und wir bleiben dann sozusagen in Genregrenzen stehen, ähnlich wie ja in Zeiten der Plattenläden oder der CD-Abteilung. Und ja, um auszubrechen, müsste man quasi aktiv werden und gezielt Newcomer-Listen hören. Und dann stößt man auf Shi-Agu und hört, macht wieder aus und macht wieder
genau,
oder Billy Idol an.
Genau, und dann kann man sich wieder über den Musikgeschmack der Jugend beschweren.
Genau. Es gibt aber auch sozusagen Untersuchungen vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, ein wunderschöner Institutsname, und die haben festgestellt, dass Menschen, die sich aktiv und bewusst mit unterschiedlichen Genres beschäftigen, auch einen breiteren weniger klischeehaften Geschmack haben. Das ist übrigens, gehören das eher zu Menschen mit höherem Bildungsabschluss. Früher haben die eher Klassik gehört und eher sozusagen auf Unterhaltungsmusik herabgeschaut. Heute fallen sie eher dadurch auf, dass sie einen breiten Musikgeschmack haben und auch noch lange eine Lust am Musikerleben haben.
Das heißt also, wir könnten uns theoretisch dann auch irgendwann noch für Ski-Agu begeistern. Also.
Ja, vielleicht. Wir müssten, wie gesagt, echt bereit sein, nochmal loszugehen. Und wir müssten bereit sein für neue Erfahrungen und uns die Mühe machen, jetzt wieder neue Musik zu entdecken. Und das heißt, wenn uns Ski-Agu nicht zusagt, müssten wir dann auf die Suche nach Alternativen gehen. Weil Ski-Agu ist natürlich auch sehr leicht zu finden, weil er ganz oben in den Charts oder Playlists steht. Und wir müssten uns durch Playlists hören, in Plattenläden gehen, Musikmagazine lesen. MTV gibt es ja nicht mehr. Aber dann stünde natürlich auch die Chance, gut wieder was Neues zu entdecken. Und vielleicht werden wir auf die alten Tage noch, weiß ich nicht, Techno-Fans oder so. Vielleicht auch ein Festival. Also könnte auch eine gute Idee sein. Auch viele Festivals haben ja darauf reagiert, dass es auch ältere Leute gibt. Die bieten Glamping an mit voraufgebauten Zelten und so. Ja, also und wenn es dich dann nicht stört, zwischen vielen betrunkenen Menschen zu sitzen und Musiker aus weiter Ferne zu sehen, warum nicht?
Okay.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen. Aber ihr sagt, warum ausgerechnet Festivals? Du meinst wegen des Live-Erlebnisses, ja?
Genau. Also Live-Erlebnis ist natürlich, also jeder, der mal auf einem Konzert war, wird es natürlich unterschreiben. Musikalische Schlüsselerlebnisse sind vor allen Dingen, ja, Live-Konzerte. Oder wenn wir an einem Straßenmusiker vorbeigehen. Mein Vater hat zum Beispiel immer davon berichtet, dass er die Kelly Family gesehen hat, als die noch Straßenmusiker in Hannover waren. Und er hat ständig irgendwelche CDs der Kelly Family angeschleppt. Und das lag nur daran, weil er die mal als Straßenmusiker in Hannover als ganz toll wahrgenommen hat. Und das hat ihm völlig so ein tolles Gefühl gegeben. Und das könnte uns auch aus der Erstarrung holen. Also jetzt nicht die Kelly Family, aber wenn wir auf irgendwelche Konzerte gehen würden und dann sehen wir Musiker auf der Bühne, wir sehen die Fans und ja, teilen vielleicht diese Momente noch mit einem geliebten Menschen und ja, dann plötzlich haben wir wieder Lust darauf. Und ich habe mal mit einer Musikpsychologin gesprochen und die hat gesagt, sie hat qualitative Interviews geführt mit älteren Menschen und die haben gesagt, ja, wir sind mit unseren Enkeln teilweise mit über 70 noch auf Konzerte gegangen und die hatten ganz tolle Erlebnisse da.
Also gehen wir einfach auf coole Konzerte mit unseren Kids, wenn sie alt genug sind und entwickeln dann ein Verständnis für deren Musikgeschmack. Ist das das Rezept?
Genau. Konzertbesuche mit Kindern sind sowieso eine tolle Idee, gerade wenn sie noch ein bisschen kleiner sind. Es gibt ja super viele coole Kindermusiker. Ich war gerade bei Deine Freunde in der Elbphilharmonie, wo sie Rap und Kindermusik und klassische Musik mixen. Und das war ein ganz tolles Konzert. Genau, und wenn sie dann selbst ein Genre für sich entdeckt haben und sagen, oh, Papa, du kannst noch mitkommen, aber stell dich mal weiter weg, dann ist das natürlich auch total toll. Also wenn man selbst später mit seinem Kind auf ein Rap-Konzert oder ein Rock-Konzert gehen kann, total toll. Aber wir sollten natürlich auch Verständnis haben, wenn sie sagen, ja, wir wollen nicht mehr und wir wollen uns auch abgrenzen, weil jede Generation hat eben ihr Recht auf einen beschissenen Musikgeschmack. Ich glaube, unsere Eltern haben auch mit den Augen gerollt, wenn wir unsere Musik gehört haben.
Klar, und du meinst auch, dass wir unseren Kindern den Raum geben müssen, bewusst etwas anderes zu hören, als wir das tun.
Total.
Naja, ich hoffe nur, mein Sohn fängt deshalb nicht aus Protest an, eines Tages Helene Fischer zu hören.
Ja, dann müssten wir wie bei Asterix uns Petersilie in die Ohren stecken und sie trotzdem lieb haben.
Ja, das machen wir natürlich auch mit Helene Fischer. Jetzt interessiert mich aber eine Frage noch. Im Moment läuft in Senioreneinrichtungen natürlich hauptsächlich Schlager, so Wildecker Herzbuben vielleicht. Ja. Heißt das, dass uns dort sehr bald die Stones und AC/DC erwarten und irgendwann eines Tages im Altenheim dann Chicago läuft?
Ich würde sagen, absolut ja. Also, weil unser Musikgeschmack hält sich ein Leben lang und die Beliebtheit der Genres verändert sich. Es gibt Studien, die sagen, dass die Zahl der jungen Menschen, die gelegentlich oder häufig Klassik hören, deutlich abgenommen hat. Die lag vor ein paar Jahren noch bei über 40%, inzwischen ist sie unter 30% gefallen. Und ja, also bei den älteren Hörern ist sie noch höher, weil sie eben damit aufgewachsen sind. Aber halten wir an unserem Musikgeschmack fest und lassen nichts Neues zu, werden wir plötzlich nicht im Altersheim plötzlich das Frühlingsfest der Volksmusik verfolgen, sondern dann schauen wir uns Rock am Ring an, Slipknot-Auftritt vor 70 Jahren und im Sitzkreis headbangen wir oder bewegen uns entspannt zum Beat und hören Bushido.
Okay, also irgendwie die Vorstellung gefällt mir ganz gut. Ich hatte ja schon Angst, dass ich irgendwann im Alter, also im noch älteren Alter, beginnen muss, Schlager zu hören. Birk, ich danke dir für diesen spannenden Einblick in die Welt des Musikgeschmacks.
Ja, das war mir ein Vergnügen. Und ich glaube, wir könnten mal ein paar Newcomer-Playlists hören, oder?
Na, auf jeden Fall eine gute Idee. Und euch, liebe Schneller-Schlau-Fans, euch möchte ich an dieser Stelle bitten, uns Fragen zu stellen, die wir für euch beantworten sollen. Hinterlasst uns einfach einen Kommentar. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gerne auch ein paar Sternchen. Wer jetzt noch Lust auf noch mehr Wissenschaft hat, ist herzlich eingeladen, PM oder das Schneller-Schlau-Magazin zu kaufen. Unseren Podcast gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin bleibt neugierig, auch auf neue Musik.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.